Moin. Ich möchte euch und Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem ersten Juni-Gottesdienst dieses Jahr. Schön, dass wir heute in so großer Runde zusammen sind und ja, mit einem Gottesdienst gemeinsam in die neue Woche und den neuen Monat starten. Ich möchte uns zu Beginn wie immer gerne den Wochenspruch vorlesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10. Da sagt Jesus: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Könnte man auf platt so übertragen: Wer ob yo hört, dey hört ob mi. Und wer yo nix in Ricken hat, dey hat ob mi nix in Ricken. Das ist ein Teil von der sogenannten Aussendungsrede von Jesus. Jeder Christ lebt in einer Gemeinschaft, in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus, und er ist gleichzeitig auch als Bote in die Welt ausgesandt, um andere Menschen auch zu Jesus einzuladen. Und er gibt hier einerseits eine Riesenzusage: Wer euch hört, der hört mich. Das heißt, wenn ich meinen Glauben teile, wenn ich anderen Menschen von Jesus erzähle, dann kann ich mich noch so trottelig anstellen und noch so unbeholfen sein oder was auch immer. Ich darf darauf vertrauen, dass Jesus was aus meinen Worten und meinen Taten macht und dass er mich wie auch immer benutzt, um anderen Menschen zu begegnen. Andererseits auch sagt er: Wer euch verachtet, der verachtet mich. Die Botschaft, die Jesus uns in der Bibel sagt, die ist nichts, was alle toll finden. Es gibt da auch Widerstand, es gibt Leute, die sich nicht von Gott in ihr Leben reinreden lassen wollen. Denn er ruft uns auch zur Umkehr von einem Weg, der uns von ihm wegführt, statt zu ihm hin. Und da muss man auch mit Gegenwind rechnen. Aber selbst da darf ich damit rechnen, dass Jesus mir da zur Seite steht und mir natürlich auch dabei Menschen noch Herzenstüren öffnen kann. Ganz großartige Zusage. Und so lasst uns jetzt diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören ein erstes Lied von der Orgel mit Begleitgesang: Tut mir auf die schöne Pforte, 166 aus dem Gesangbuch.
Zur Zeit des Propheten Jeremia waren die Menschen taub für Gott. Sie wollten, dass Gott ihr Leben segnet, aber es war ihnen egal, was er zu sagen hatte. Sie dachten, zwischen Gott und ihnen sei alles in Ordnung, aber die Wahrheit hatte Gott in ihrem Leben keinen Platz. Sogenannte Propheten bestärkten sie in dieser Haltung. Wem es möglich ist, den bitte ich, für die Lesung aufzustehen. Ich lese aus Jeremia 23. Hört, was ich, der Herr, der allmächtige Gott, sagt. achtet nicht auf die Weissagungen der falschen Propheten. Sie machen euch falsche Hoffnungen und verkünden euch Visionen, die sie sich selbst ausgedacht haben, aber nicht meine Worte sind. Denen, die nichts mehr von mir wissen wollen, verkünden sie in meinem Namen, es wird euch weiterhin gut gehen. Und zu allen, die bloß ihrem eigensinnigen Herzen folgen, sagen sie, kein Unheil wird euch treffen. Doch keiner dieser Propheten kennt meine geheimen Gedanken. Keiner hat mein Wort gehört und meine Pläne durchschaut. Keiner weiß, was ich gesagt habe. Ich habe diese Propheten nicht gesandt, und doch sind sie losgezogen. Ich habe ihnen keine Botschaft anvertraut, trotzdem haben sie geweissagt. Wenn sie wirklich meine Gedanken kennen würden, dann hätten sie meinem Volk meine Botschaft verkündet, damit es von seinen falschen Wegen umkehrt und aufhört, Böses zu tun. Ich, der Herr, sage, ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Meint ihr, jemand könnte sich so vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt. Ich, der Herr. Halleluja! Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja!
Halleluja, Halleluja!
Nachdem wir Gottes Wort gehört haben, wollen wir nun unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir hören vor der Predigt das Lied Jesu, geh voran.
Und wir wollen nicht verweilen.
Ja, für heute ist ein Predigttext vorgeschlagen, den viele wahrscheinlich aus dem Kindergottesdienst noch kennen werden, und zwar die Geschichte vom Propheten Jona. Das ist der, von dem in der Bibel berichtet wird, er sei von einem Fisch mal verschluckt und wieder an Land gebracht worden. Ich empfehle mal, dieses ganze Buch aus der Bibel zu lesen. Das ist ganz kurz, 4 kurze Kapitel. Und heute gucken wir uns mal so ein paar Ausschnitte an. Ja, was ist das für eine Geschichte? Jona ist ein Prophet im alten Israel und er hält eines Tages eine Botschaft von Gott, die lautet: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ja, Jona, wie gesagt, aus Israel, und Ninive, das ist die Hauptstadt von Assyrien. Und Assyrien, das ist damals der Feind. Ein Riesenreich, so groß wie Europa, überzieht den ganzen Nahen Osten mit Krieg, mit Eroberung, unterwirft sich alle Völker und bedroht auch Jonas Heimatland Israel. Und jetzt sagt Gott: Geh zu denen hin und predige zu denen. Und später im Buch erfahren wir auch den Grund. Er möchte nämlich, dass die Menschen in Ninive umkehren und dass sie Gott kennenlernen und dass sie einen guten Weg finden, den Gott ihnen zeigen möchte für ihr Leben. Und Jona macht sich auf den Weg, aber nicht dahin, wo er hin soll, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Wenn man von Israel aus nach Ninive will, dann muss man nämlich nach Osten gehen, aber Jona macht sich auf den Weg übers Mittelmeer nach Tarsis, das ist in Spanien, also ganz im Westen. Ein krasser Ungehorsam gegenüber einer ganz klaren Ansage Gottes: Geh dahin, und Jona geht nicht dahin, sondern geht in eine andere Stadt. Warum, kriegen wir in diesem Buch über Jona nicht gesagt, aber es gibt so eine Vermutung: zu den Assyrern nach Ninive zu gehen, ihnen von Gott zu erzählen, sie zu ihm einzuladen, das würde ja heißen, denen was Gutes zu tun. Diesen bösartigen Assyrern, die alle Länder um sich herum platt machen, die sich für die Besten in der ganzen Welt halten und alle Völker unter ihre Knute zwingen. Und zu denen soll ich jetzt hingehen, denkt sich Jona wahrscheinlich, denen soll ich von Gott erzählen, damit sie am Ende auch noch umkehren und Vergebung oder sowas bei ihm finden. Am Ende machen die das auch noch und Gott vergibt ihnen und schenkt ihnen neues Leben. Das geht ja nicht. Vermutlich ist das sein Beweggrund. Ja, so ist er unterwegs, irgendwo auf dem Mittelmeer, und Tage vergehen. Und eines Tages bricht ein extrem heftiger Sturm los, der das Schiff beinahe zerstört. Und wir erfahren, dass es nicht einfach nur ein Naturereignis ist, sondern es ist Gott, der diesen Sturm ausgelöst hat. Die heidnischen Seeleute an Bord sind in Panik, nehmen ihre Götterstatuen in die Hand und flehen die in Todesangst um Gnade an. Jona erzählt, was er getan hat. Er weiß nämlich genau, dass Gott seinetwegen diesen Sturm geschickt hat, um seine Reise nach Spanien zu verhindern. Da soll er ja nicht hin. Er hat durch seinen Ungehorsam außerdem auch noch andere Menschen in Gefahr gebracht. Jetzt schlägt Jona allen Ernstes vor: Leute, werft mich einfach ins Meer. Total kranker Vorschlag, aber er sagt es allen Ernstes. Aber die Seeleute, die denken natürlich überhaupt nicht daran, das kommt gar nicht in Frage. Aber der Sturm wird immer heftiger, ihr Leben hängt am seidenen Faden. Jetzt versuchen sie es mit einem Gebet zu Jonas Gott, diesem Gott der Bibel. Und in Todesangst gehen sie dann doch auf die Verzweiflungstat ein. Sie bitten ihn um Vergebung im Gebet, dass er sie nicht straft, wenn sie Jona opfern. Und so kommt es dann, und sie werfen ihn ins Wasser. Jona versinkt, er geht unter und das Meer wird ruhig. In dem Moment wird innen drin in den Seeleuten etwas anders. Sie kehren um zu Gott, lassen ihre alte heidnische Religion hinter sich und kehren um zu dem Gott der Bibel. Denn sie haben gerade dramatisch erlebt, dass er der wahre Gott, der wahre Herr über die Welt, über die Natur und über ihr Leben ist. Jona unterdessen sinkt immer tiefer und tiefer. Und dann heißt es, Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschluckt. 3 Tage lang. Und er ist so lange im Bauch des Tieres. Und in dieser Zeit ist Jona am Beten. Was soll er auch anderes machen? Und er flieht in seiner Todesangst zu Gott und fügt sich Gottes Willen. Ich lese das in Auszügen eben vor. Jona betet: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du, Herr, hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir. Meine Gelübde will ich erfüllen, Hilfe ist bei dem Herrn. 3 Tage später lässt dieser Fisch Jona wieder raus und dann fängt Kapitel 3 so an und es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, wie ich dir sage. Ja, ich würde gerne als erstes mal diese Sache mit dem Fisch angucken. Wahrscheinlich ist da ein großer Hai gemeint, die gibt es auch im Mittelmeer. Oder vielleicht auch ein Wal. So ein Wal ist kein Fisch, aber die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, die hatten da so ein bisschen anderes Denken. Die waren da so ein bisschen pragmatischer und haben dann gesagt, ja, schwimmt und hat irgendwie, weiß nicht, Flossen oder irgendwas Ähnliches, also ist es ein Fisch. Also legen wir es mal nicht auf die Goldwaage. Ja, und ich habe mir gedacht, diese Geschichte, Jona fällt ins Wasser, wird von einem Fisch verschluckt, wieder an Land gebracht. Das ist ja so eine von diesen Geschichten aus der Bibel, wo unser Verstand ziemlich aufbegehrt und wo wir, glaube ich, schnell dabei sind zu sagen, das muss ja wohl ausgedacht sein, das ist ja wohl ein Märchen, das kann ja wohl nicht so stimmen. Kann es aber doch. Bei der Predigtvorbereitung, da kam so eine Erinnerung in meinen Hinterkopf und ich habe einfach mal im Internet eingegeben, Mann von Fisch verschluckt, und ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. In der Mediathek von ProSieben, da ist eine Sendung niederlegt oder hinterlegt, Galileo. Und da gibt es einen Bericht, dass 2019 ein Taucher von einem Wal verschluckt worden ist. Und er hat es überlebt. Taucher wird von Wal verschluckt und überlebt, das war die Titelzeile. Und ich meine, dass das kein Einzelfall ist. Ich habe über die Jahre schon mal so Fälle gelesen. Also selbst wenn man nicht an Wunder glaubt und wenn man nicht an einen Gott glaubt, der in die Natur eingreift, muss man trotzdem zugestehen, das ist möglich, was hier geschildert ist. Es ist eines von vielen Beispielen, wo wir sehen, wenn wir mal näher nachprüfen, dann erweist sich das, was die Bibel berichtet, als tatsächlich glaubwürdig. Davon abgesehen haben wir es hier mit Gott zu tun und für ihn ist es kein Problem, als Herr des Universums so einen Fisch zu schicken und einen unwilligen Propheten wieder zurück nach Hause zu bringen. Ja, ich finde es spannend, diese Geschichte mal daraufhin zu befragen, was erfahre ich denn hier eigentlich über Gott? Und das ist eine ganze Menge. Erstmal habe ich so gesehen, wir hören hier eine ganze Menge darüber, wie es aussieht mit Gott und meinen Ängsten. Wenn wir uns das hier mal wirklich in echt vorstellen, was Jona hier passiert, finde ich, ist das eine absolute Horrorvorstellung. In ein stürmisches Meer geworfen werden, es ist dunkel, ich kriege keine Luft, unter mir ein tiefer Abgrund, von oben leuchten die Blitze des Sturms und dann kommt auch noch in der Stockdunkelheit ein gigantisches Tier auf mich zu und verschluckt mich dann auch noch. Vorerst habe ich da noch irgendwie Luft zum Atmen, aber ja, wie lange? Werde ich ersticken? Werde ich verdaut? Werde ich ertrinken? Keine Ahnung. Also, wenn es biologisch die Möglichkeit gäbe, vor Angst zu sterben, dann wäre das definitiv mit dabei. Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Ich bin froh, dass wenn wir im Kindergottesdienst diese Geschichte erzählen, dass das so eine nette, abgespeckte Version ist. Aber das ist schon echt heftig. Im Gebet von Jona haben wir es eben gehört. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Das ist das Gefühl, was er in dieser Situation hatte. Aber dann auch später die Wende. Mein Gott, du hast mir geholfen, als meine Seele in mir verzagte. Und wir können, glaube ich, da eine ganze Menge daraus lernen, wie Gott mit meiner Angst umgeht. Denn die hatte Jona hier bis an den Rand des Todes. Ich merke immer mal wieder, dass Leute denken, Angst ist was, was ich verdrängen muss. Ich darf nicht schwach sein, ich muss stark sein, positiv denken, mich irgendwie durchbeißen. Das ist ja eine Art, das zu verdrängen oder sich auch selber unter Druck zu setzen. Und manche halten das für Stärke und denken sich, egal worum es geht, wenn ich Angst nicht zulasse, wenn ich die irgendwie in mir verschnüre und nicht zulasse, dann zeige ich Stärke. Aber bei Jona können wir sehen, es ist keine Schwäche, zu seiner Angst zu stehen. sich sie einzugestehen. Es ist im Gegenteil eine Stärke. Und zweitens, da ist ein Gott, dem ich von meiner Angst erzählen kann. Und eben haben wir das hier bei Jonas Gebet gesehen. Er hat Gott ganz ehrlich seine Angst hingelegt und hat ihm sein Herz ausgeschüttet, gezeigt, wie es in ihm aussieht. Da war Panik, da war echte Angst. Und Gott hat nicht gesagt, Jona, du musst jetzt stark sein. Und er hat nicht gesagt, komm, das wird wieder oder sowas, sondern er hat ihn ernst genommen und er hat ihn nicht ausgelacht, nicht zurechtgewiesen, sondern hat ihn so angenommen in seiner Angst. Und er hat ihm einen Frieden gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes Ruhe im Sturm und eine Geborgenheit. Und das, obwohl er total ungehorsam vorher gewesen ist. Er hat eine direkte Anweisung Gottes ignoriert. Da hätte man ja erwarten können, dass Gott sagt, ja, jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Aber macht er nicht. Und ich finde das sehr ermutigend. Angst ist ein Thema, was jeden von uns immer wieder beschäftigt. Das kann, ähnlich wie bei Jona, echte Todesangst sein. Um mich selber oder um einen kranken Menschen. Wir hatten Corona-Fälle hier in der Gemeinde, andere Krankheitsfälle, die nicht leicht waren, die sehr schwer waren. Aber es gibt ja noch so viele andere Dinge, vor denen man Angst haben kann. Verlassen werden, allein sein, nicht geliebt sein, nicht angenommen sein. Die Angst, dass ich versage, vor Armut vielleicht. Angst um andere. Aber weil ich weiß, Gott ist größer und Gott ist stärker als meine Angst. Deswegen kann ich mich meinen Ängsten stellen. Und muss nicht vor ihm weglaufen, mit ihm an meiner Seite. Gottes Gegenwart wird auch nicht immer jede Angst sofort vertreiben, aber ich kann anders durch meine Ängste durchgehen, wenn ich weiß, er ist da und wenn ich mich ihm anvertraue. Er wird mich nicht wegschicken, nicht auslachen und mich nicht mit irgendwelchen Sprüchen abspeisen, sondern bei ihm ist echter Friede, echte Ruhe im Sturm. Ja, dann Gott und meine Fehler. Das ist ja so ein ganz wichtiger Kerngedanke aus der Bibel, dass Gott vergibt, dass Gott Schuld erlässt, einen Neuanfang mit uns macht. Und ich finde, es wird hier sehr anschaulich. Was passiert, als Jona wieder an Land ist? Gott sagt einfach, okay, auf nach Ninive, sag, was ich dir auftrage. Er hätte ihm erstmal sowas von einer Strafpredigt halten können. Jona, was fällt dir ein, einfach nicht zu tun, was ich, dein Herr, dir sage? Wie kannst du auch nur daran denken, einfach nicht dahin zu gehen, wo ich dich hinschicke? Spinnst du? Er hätte ihn erstmal zurechtweisen können, aber wir hören hier keine Vorwürfe, keine Drohungen, keine Bewährungsfrist und keinen Liebesentzug, sondern Gott sagt, ja, fast als wäre nichts gewesen, nochmal dasselbe wie am Anfang. Auf nach Ninive, sag den Leuten, was ich dir auftrage. Jona, haben wir eben in diesem Gebet gehört, er hat ehrlich bereut. Und er hat ehrlich eingesehen, Gott, was ich gemacht habe, war nicht okay. Und er hat Gott neu gesucht, er hat sich besonnen und Gott schenkt ihm einen Neuanfang. Und er redet nicht mal mehr über seine Schuld. Das ist vergeben. Und ich denke so mit ein bisschen Wehmut, das ist bei manchen Menschen ja so anders, die sind manchmal so nachtragend, lassen mich noch sehr lange spüren, was ich falsch gemacht habe. Aber ja, wie gut tut das, wenn es Menschen gibt, wo ich weiß, die schmieren mir meine Schulden nicht immer wieder aufs Brot und ich kriege es nicht immer wieder vorgesetzt. Und genau das ist Gottes Haltung. Er kommt nicht immer wieder an, reibt mir unter die Nase, was ich falsch gemacht habe, sondern ich kann bei ihm ehrlich eingestehen, was ich für Schuld auf mich geladen habe, wo ich was Falsches, vielleicht was Böses getan habe. Ich kann damit einfach ganz ehrlich zu ihm kommen. Ich kann bereit sein, einen anderen Weg einzuschlagen. Und wenn ich das von Herzen ehrlich meine, dann kann ich sicher sein, bei ihm ist Vergebung. Und bei ihm kann ich auch eine Schuld loswerden und davon frei werden. Das ist kein leichtfertiges, ach, ich kann ja machen, was ich will, Gott ist mir ja gnädig, drückt schon Auge zu. Das läuft nicht. Aber für den, der von Herzen einsieht, ich habe etwas getan, was für Gott nicht okay war, da ist Umkehr möglich und da ist eine offene Tür da, nämlich bei meinem Vater im Himmel, zu dem ich mit meiner Schuld hin kann. Ein drittes und letztes, was ich auch sehr ermutigend finde an dieser Geschichte hier von Jona: Der vollkommene Gott sucht sich manchmal für seine Pläne sehr, sehr unvollkommene Menschen aus. Man könnte ja meinen, das, was Gott in dieser Menschheit, in dieser Welt in Bewegung setzen möchte, Dafür sucht er sich natürlich nur die handverlesensten und die vorbildlichsten Leute aus, die sich bewährt haben, die herzensgut sind, die strahlende Glaubensvorbilder sind oder sowas. Das liest sich in der Bibel ganz anders. Wir haben eben von Jona gehört, der sich lieber ins Meer schmeißen lässt, als zu den Feinden seines Volkes hinzugehen und ihn von Gott zu erzählen. Und er ist in guter Gesellschaft. In der Bibel erfahren wir von Jakob, das ist ein Stammvater der Juden, ein unverschämter Betrüger, der die Leute um sich herum ausnutzt, über den Tisch zieht, Mose, der das Volk Israel aus der Sklaverei geführt hat, ein Totschläger, sieht eines Tages zwei Leute miteinander streiten und den einen schlägt er einfach im Affekt tot. König David von Israel, ein Ehebrecher, und um seinen Ehebruch zu vertuschen, lässt er noch jemanden umbringen. Petrus, einer von den Jüngern Jesu, jahrelang mit Jesus befreundet, und als Jesus verhaftet wird, leugnet er, dass er mit Jesus irgendwas zu tun hat, um seine Haut zu retten. Das sind die Leute, die Gott sich für seine Mission, für seinen Plan aussucht. Ich habe so gedacht, angenommen, solche Leute würden sich irgendwie im, ich weiß nicht, Beraterstab von Angela Merkel oder von Elisabeth II. Oder US-Präsident Joe Biden bewerben. Ich glaube, allein mit so einem Hintergrund könnte man das völlig vergessen. Allein schon wegen diesem Ruf. Wer will denn solche Leute bitte in seinem Team haben, von den Großen in der Welt, die was zu sagen haben? Ich glaube, die hätten von vornherein überhaupt keine Chance. Aber Gott, der Herr des ganzen Universums, hat sie ausgewählt, hat ihr Herz verändert, hat einen neuen Weg mit ihnen begonnen und hat sie gebraucht, um ihnen seine Liebe zu zeigen und sie für einen, zu einem Segen für andere zu machen. Ich glaube, das sind ein paar Beispiele, woran wir sehen können, was es heißt, dass Gott gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er liebevoll ist. Er möchte eine Beziehung mit jedem von uns, möchte jeden von uns dann auch als Mitarbeiter haben für sein Königreich. Er möchte Menschen seine Liebe schenken, ihre Sünden vergeben, möchte heilen, was in ihrem Leben zerbrochen ist. Und er möchte seine Gegenwart in allen Höhepunkten und Tiefpunkten des Lebens spüren lassen. Und ewiges Leben nach dem Tod schenken. Und für diesen Masterplan erwählt er sich Leute, die, oder oft Leute, die nach menschlichem Maßstab völlig unten durch sein müssten. Und mir macht das total Mut, weil wenn Gott auch solche Leute gerne gebrauchen möchte, die sich richtig was aufs Kerbholz geholt haben, ja, wie viel mehr gilt das dann, ich sag mal, für so einen Durchschnittssünder wie mich, der jetzt nichts arg Großes verbrochen hat im Leben, aber schon auch eine Menge verbockt hat und falsch gemacht hat, was Gott anders haben wollte. Das macht mir Mut, weil ich dann daraus lesen kann, ich muss mich nicht selber herabsetzen. Ich muss nicht denken, nee, also, ach, mit mir kann Gott nichts anfangen. Das wird nichts. Doch kann er, weil wir wertvoll sind für ihn und weil er uns mit hineinnehmen will und uns lieb hat, egal was war. Es gibt dieses tolle, moderne christliche Lied Anker in der Zeit. Da gibt es eine Zeile, die das so schön ausdrückt. Es gibt bei Gott Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Und vielleicht ist ja jemand hier, der sagt, ich bin auch irgendwie so ein bisschen vor Gott weggelaufen, habe ihm den Rücken gekehrt, aus welchen Gründen auch immer. Oder ich habe eine Schuld auf mich geladen, die ich mit mir rumschleppe und von der ich frei werden möchte. Dann kann ich aus dieser Geschichte heraus zusprechen, er hat dir nicht den Rücken gekehrt. Gott hat dir nicht den Rücken gekehrt. Er sieht dich freundlich an, er kommt dir nach wie vor durch Jesus nahe, er nimmt dich herzlich in Empfang, wann immer du bereit dafür bist. Amen. Wir hören das Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Ja, wer den Gemeindebrief schon gelesen hat, der weiß Bescheid. Es gibt heute noch etwas zu feiern. Linda, darf ich dich eben nach vorne bitten? Am 2.6. hat nämlich Linda als Küsterin hier ihr 10-jähriges Jubiläum gehabt und das wollen wir natürlich entsprechend auch hier ein bisschen begehen. Linda, du bist jetzt fast auf den Tag genau 10 Jahre hier in unserer Gemeinde als Küsterin und als ich diesen Gemeindebrieftext vorbereitet habe, da habe ich mal mich hingesetzt und überlegt, was machst du eigentlich alles? Und allein, wenn ich mich hier so im Altarraum schon mal umgucke, da fallen mir eine ganze Menge Sachen auf. Du machst in der Regel vor dem Gottesdienst die Tonanlage an, du reinigst die Teppiche, du zündest Kerzen an, pflanzt den Altarschmuck vorne drauf und ja, ich habe irgendwie gemerkt, das kann man gar nicht alles aufzählen, was du hier eigentlich Woche für Woche und Sonntag für Sonntag und zwischendurch so machst. Dazu kommt, ganz viel von dem, was du machst, kriegt man nicht unbedingt so direkt mit, weil anders als ich zum Beispiel, trittst du ja vor allen Dingen dann in Aktion, bevor die Leute in der Kirche sind. Es ist ja ganz viel Vorbereitung dabei. Und deswegen finde ich es nochmal ganz besonders wichtig, dass man das auch wertschätzt, was du hier tust, ne? Weil das dann durchaus schon mal aus dem Blick gerät. Wir sind jetzt 3,5 Jahre miteinander hier auf dem Weg und in dieser Zeit habe ich aber noch was anderes bemerkt, was mir sehr aufgefallen ist. Und zwar, was du machst, das machst du von Herzen. Und ja, es ist ja so, in manchen Berufsfeldern hat man ja mal mit Leuten zu tun, die machen so eben gerade das Nötigste und dann aber auch bitte keinen Zentimeter mehr. Das ist bei dir absolut nicht so, sondern wir können immer wieder merken, für dich ist das nicht einfach nur ein Job, um ein paar Brötchen dazu zu verdienen. Das natürlich auch, aber vor allen Dingen packst du ganz viel Leidenschaft und Gewissenhaftigkeit in deine Arbeit als Küsterin. Und deswegen als kleine Geste möchte ich dir gern für die Kirchengemeinde etwas überreichen. Ja, ich möchte dir einfach zum einen als Pastor, aber auch im Namen des Kirchenvorstands und im Namen der ganzen Gemeinde Steenfelde einfach Danke sagen. Es ist schön, dass du da bist. Es ist super, dass wir dich hier im Team haben. Wir möchten dir herzlich gratulieren zu deinem 10-jährigen Jubiläum und wir wünschen dir Gottes Segen für deinen weiteren Dienst hier und hoffen, dass du einfach noch weiterhin eine richtig große Freude hier an deinem Dienst hast. Schön, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch, Linda. Ja, wunderbar. Ja.
Vielen Dank für mein Lieblingslied, Ingrid. Super. Ist viel Text drin, was mich begleitet. Vielen Dank, Udo, der immer eine Lösung parat hat und der sagt, wird schon klappen. Danke meinen Eltern. Außerdem hat mich das Wissen von Margret und Harm Schmidt gerade im Anfang sehr unterstützt. Auch allen Zweiflern ein Danke. Ich bin überrascht, dass ich nicht schon nach 10 Tagen, dass die sogenannte Flinte ins Korn warf. Vieles hätte dafür gesprochen. Aber da war eine Kraft. Küster ist eben nicht nur sonntags ein paar Kerzen anzünden. Und ja, ein Beruf meiner. Die ersten Tage hatten es in sich so gut wie, und ich so gut wie keine Ahnung. Ich musste gleich Hochzeiten taufen, Pfingsten, Pfingstmontag, die Jubelkonfirmation organisieren. Alles in einem Monat. Wenn ich Fragen hatte, dann konnte ich quasi jederzeit Anke Specker anrufen. Unsere Telefonate dauerten lange, oft samstags abends, nur mit vollem Akku. Kurze Zeit später traf ich zufällig auf Marianne und Hans-Dieter Schmidt, dem Küsterpaar aus Flachsmeer. Du musst mit zum Küstertreffen im Oktober, das ist wichtig. Tolle Gespräche mit mindestens genauso tollen Kollegen gab und gibt es. Die gute Seele dieser Gruppe ist die Glenda Robbe. Auch wir haben schon oft und lange telefoniert. Im jährlich dreitägigen Seminar unter Besonderes stehen spezielle Lehrgänge, Umgang mit Kircheneigentum und auch Rückenschule. Sehr wichtig der Erste-Hilfe-Kurs und das Anwenden des Defibrillators. Das Wissen half mir bei einigen Notfällen hier in der Kirche. So erlebt man als Küster so einiges, auch oft Unerwartetes. Viele liebe Menschen, Gespräche, ab und zu ein Danke. Das tut gut. Was ich mache hier? Mit Leib und Seele. Vielen Dank euch allen und wenn's mal hakt, ich bin ganz Ohr. Danke.
Ja, wunderbar. Dann nimm gerne wieder Platz. Danke für deine Worte. Bevor wir gleich noch miteinander beten, kommen jetzt noch ein paar Abkündigungen.
Genau. Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Wir mussten Abschied nehmen. Am 19. Mai ist Marieke Fehnhus gestorben. Die Beisetzung war am vergangenen Donnerstag mit Pastor Dirks aus Völlen und stand unter dem Bibelvers. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aus Matthäus 28, Vers 20. Am 30. Mai verstarb Helmut Hülsebus aus Flachsmeer. Die Beisetzung fand gestern in unserer Kirchengemeinde statt. Wir haben in der Trauerfeier auf den Bibelvers aus Psalm 121, die Verse 1 bis 2 gehört. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bei der Trauerfeier von Helmut Hülsebus wurden 190,31 € für die Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde gegeben. Im Gottesdienst am vergangenen Sonntag wurden für die Kollekte und den Klingelbeutel insgesamt 16,20 € eingesammelt. Die Kollekte heute am Ausgang ist zur Hälfte für soziale Aufgaben in unserer Kirchengemeinde bestimmt und zur anderen Hälfte für gemeinsame Frauenprojekte der verschiedenen Kirchen. Vielen Dank für Ihre Spenden. Am kommenden Sonntag, am 13.06., sind die nächsten Konfirmationen mit Pastor Christoph Kosti. Die erste ist um 9.30 Uhr und die zweite um 11.30 Uhr. Jetzt noch etwas rund um die Corona-Maßnahmen. Von der Landeskirche wurden neue Corona-Regeln herausgegeben. Da in der vergangenen Woche aber noch kein Treffen unseres Kirchenvorstandes zur Umsetzung stattfinden konnte, möchte ich Sie bitten, sich über die Neuerungen auf unserer Homepage unter www.steenfelde.de/corona zu informieren.
Lasst uns zum Ende dieses Gottesdienstes noch miteinander beten und sofern es möglich ist, bitte ich dazu, noch einmal aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, die wir aus dem Buch Jona eben gehört haben. Herr, du gehst sehr merkwürdige, aber immer sehr wunderbare Wege mit Menschen, ganz individuell und immer zum Guten, auch wenn wir das manchmal vielleicht noch nicht sehen können. Und Herr, wir wollen dich für Menschen bitten, die vielleicht ähnlich wie Jona vor dir weggelaufen sind, die dir aus dem Weg gehen, die dich vielleicht sogar hassen. Bitte, Herr, räum doch das aus dem Weg, was sie von dir abhält und zeig ihnen, wie du wirklich bist und dass du etwas Wunderbares auch mit ihrem Leben vorhast. Wir bitten dich für Menschen, die Angst haben vor Krankheit, vor Zerbruch in ihrem Leben, vor Beziehungen, die kaputt gehen, vor Scheitern oder vor dem Tod. Herr, in großen und kleinen Dingen sei du doch ihr Ruhepol und ihr Fels in der Brandung. Und wir bitten dich auch für Menschen, die sich vielleicht minderwertig fühlen, die denken, sie kriegen nichts auf die Reihe, sie sind unwert in deinen Augen und die denken, niemand braucht mich. Herr, deine Ansage ist eine ganz andere. Du nimmst uns an durch deinen Sohn Jesus und du gibst uns Bestätigung, du lädst uns ein, Teil deiner Familie und deiner Mission zu sein. Und Herr, wir bitten dich für diese Menschen, dass sie einfach neu erleben, wie kostbar, wie wichtig sie für dich sind. Und zeig uns auch, wo wir ihnen das durch unsere Worte und Taten auch zeigen können. Herr, wir wollen dich für Linda bitten. Wir danken dir für die 10 Jahre, die sie hier in unserer Gemeinde ist, für den Segen, den du in ihrem Leben gewirkt hast, aber auch für den Segen, der sie sein konnte. Und wir beten auch für sie, dass sie immer wieder neue Freude an ihrem Dienst hat. Und zeig uns auch, wie wir als Gemeinde sie darin immer wieder neu unterstützen können. Und Vater, wir beten auch für die Familien von Helmut Hülsebus und von Marieke Fehnhüß. Herr, du bist ein gnädiger, ein zärtlicher, ein zugewandter Gott, der uns ganz nah sein will und der ganz spürbar in unser Leben hineinkommt. Und wir beten für alle, die um Helmut Hülsebus, um Marieke Fehnhüß trauern. Herr, sei ihnen doch jetzt besonders nah. Zeig ihnen, dass du ein liebevoller Gott bist, der sie jetzt ganz besonders tragen will. Und lehr auch uns bedenken, dass wir sterben müssen, das wollen wir mit Psalm 90 beten, auf dass wir klug werden und umkehren zu dir durch deinen Sohn Jesus. Und alles andere, Vater, was wir auf dem Herzen haben, das möchten wir dir mit dem Vater unser sagen, das dein Sohn Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Sonntag, diese neue Woche und diesen neuen Monat unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht freundlich über dir leuchten und er sei dir gnädig. Und der Herr wende sein Angesicht jeden Tag neu dir zu und er gebe dir seinen Frieden. Amen.